unserer Serie durch den Philemonbrief kommen wir heute zu der Hauptaussage des Briefes. Bis hierher hat der Apostel Paulus nach seinem Grußwort und nach dem Gebet angekündigt, dass er für Onesimus etwas bittet. Und er hat auch erklärt, wie Onesimus sich verändert hat und dass Paulus mit sich selbst ringen musste, ihn zurück zu Philemon zu senden. Aber er hat bis kurz vor Ende des Briefes noch gar nicht genannt, was denn seine Bitte ist für Onesimus. Was er denn tatsächlich wünscht, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und heute kommen wir nun zu diesen Versen, wo er ganz deutlich schreibt, was seine eigentliche konkrete Bitte ist, die er in diesem Brief an Philemon richtet. Also der Grund, warum er diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Also schlag doch mit mir auf den Philemonbrief und wir lesen die Verse 17 bis 20. Philemonbrief ab Vers 17. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Also hier finden wir nach längerer Vorbereitung das tatsächliche Anliegen von Paulus und damit auch das Herzstück des Briefes im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Paulus offenbart hier wirklich sein Herzensanliegen. Er will Onesimus, diesem entlaufenen Sklaven, der nun gläubig geworden ist, er will ihm helfen, weil er ihn lieb hat. Und er setzt sich bei Philemon, seinem Herrn, für ihn ein, mit allem, was ihm möglich ist. Ja, er setzt sich selbst als Person völlig für ihn ein. Und darum habe ich diese Predigt beschrieben, Glaube und Stellvertretung. Glaube und Stellvertretung. Doch lass uns einmal genau betrachten, was wir hier im Text vorfinden. Erstens, christliche Stellvertretung. Christliche Stellvertretung. In unserem Predigtext ruft Paulus den Adressaten seines Briefes, Philemon, zu drei Handlungen auf. Wir finden drei direkte Aufforderungen, drei direkte Aufrufe, drei Imperative, wenn man es grammatisch bezeichnen will. Das erste ist, nimm ihn auf. Ausrufezeichen. Nimm ihn auf. Das zweite, rechne dies mir an. Und das dritte, erquicke mein Herz. Drei Bitten, drei Aufrufe, drei Aufforderungen. Und all diese Bitten oder Aufrufe haben etwas mit Stellvertretung zu tun. Und wir schauen es uns einmal der Reihe nach an. Zum einen bittet Paulus um Aufnahme. So nimm ihn auf wie mich. Nimm ihn auf wie mich. Ihr erinnert euch, es geht um Onesimus, einem entlaufenen Sklaven. Paulus sendet Onesimus zu seinem Eigentümer Philemon zurück. Aber nicht kommentarlos, sondern mit einer großen und leidenschaftlichen Bitte. Nimm ihn auf, so wie du mich aufnehmen würdest. Nimm ihn auf, als wäre ich an seiner Stelle. Nimm ihn auf, nicht wie einen entlaufenen Sklaven. Nimm ihn auf, als stünde ich persönlich vor deiner Tür. Nun, das römische Recht war in dem Bereich von entlaufenen Sklaven ziemlich strikt. Wenn Sklaven, die geflohen waren, gefasst wurden, dann warteten harte Strafen als Lektion für sie und als Abschreckung für andere, dass sie es ihnen nicht gleich tun. Eine sehr verbreitete Strafe für entlaufene Sklaven war, dass die Füße mit brennend heißen Eisen verbrannt wurden, so dass die Sklaven sich bei jedem Schritt daran erinnerten, wie schändlich und falsch es war, dem Eigentümer vorzulaufen. Was Paulus hier verlangt, ist nicht, dass Philemon Onesimus für einen Apostel hält, nimm ihn auf wie mich, sondern auf persönlicher Ebene könnte man sagen, bitte strafe ihn nicht, sondern nimm ihn auf mit der Freude und der Herzlichkeit, mit der du mich aufnehmen würdest. Doch es geht nicht nur um die Behandlung, sondern Paulus schreibt, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Inwiefern ist Paulus der Gefährte von Philemon? Was Paulus meint, ist nicht, Philemon, ich bin doch dein Freund, kannst du mir doch einen kleinen Gefallen tun. Oder er meint auch nicht, wir haben doch zusammen gearbeitet, wir sind doch Kollegen, da kann ich dich doch mal ein bisschen um etwas bitten, was vielleicht ein bisschen unter der Hand, was vielleicht nicht ganz gang und gäbe ist, aber aufgrund dessen, dass wir Kollegen sind, dass wir zusammengearbeitet haben, drück doch mal ein Auge zu. Nein, in der Begrüßung, in Vers 6, da betet Paulus, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Gefährte, wenn er sagt, ich bin dein Gefährte, Gefährte bezieht sich auf diese Gemeinschaft. Hier liegt sogar das gleiche Wort zugrunde. Was Paulus meint ist also, wenn du mich für einen hältst, der Gemeinschaft des Glaubens mit dir hat, so nimm auch Onesimus auf wie mich. Paulus und Philemon, sie sind beides Teilhaber am Evangelium. Sie haben beide Anteil an Jesus Christus und darum haben sie eine geistliche Glaubensgemeinschaft. Sie sind verbunden durch den Glauben. Wir gehören beide zu Jesus. Jesus hat uns beide errettet und er wirkt durch seinen Geist in uns. Wir sind Brüder, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben eine Gemeinschaft, die grundlegender ist als alle persönliche Freundschaft oder kollegiale Zusammenarbeit. Gemeinschaft des Glaubens. Ich bin dein Gefährte. Und das hat Paulus schon in seinem Gruß und in einleitendem Gebet angedeutet. Und dieses Thema wird nun weiter ausgebaut. Darauf baut er nun auf. Er entfaltet es, wenn er nun sagt, wenn ich dein Gefährte im Glauben bin. Und das wirst du ja wohl frei heraus zugeben. Dann ist es ja genau diese Verbundenheit im Glauben, diese Wirksamkeit Christi in mir und in dir, die uns verbindet. Du siehst Christus in mir und ich sehe Christus in dir und wir sind dadurch verbunden, durch den Glauben und die Beziehung zu Christus. Und allein deswegen würdest du mich herzlich und liebevoll aufnehmen, weil wir verbunden sind, weil wir Gefährten sind im Glauben. In Jesus ist unsere Gemeinschaft. Aber bedenke, dies gilt nun auch für Onesimus. Er ist jetzt auch dein Gefährte und mein Gefährte. Christus hat auch ihn errettet. Er ist Teil dieser Gemeinschaft im Glauben. Nimm ihn auf, so wie du mich aufnehmen würdest als einen Gefährten des Glaubens. Denk nicht nur daran, was er früher war, was du mit ihm erlebt hast, sondern denk daran, wie du mich siehst, als einen Gefährten des Glaubens. So kannst du nun auch ihn sehen. Er ist ein Gefährte des Glaubens. Schenke ihm die gleiche Freude und die gleiche Anerkennung, die du mir schenkst, aufgrund dieser Gemeinschaft, die wir haben, unserer Verbindung in Christus. Christus ist nun auch in ihm. Nimm ihn auf. Nimm ihn auf. Das ist das Anliegen von Paulus. Darum schreibt er diesen Brief. Nimm ihn auf. Als einen Christen. Und dann fordert Paulus auf, die Schulden zu verrechnen. Rechne dies mir an. Paulus ist sich bewusst, dass die Situation etwas komplizierter ist als bloß ein Missverständnis oder unbedachtes Handeln oder ein paar ungeschickte Worte. Nein, Onesimus hat Philemon betrogen. Onesimus hat gesündigt. Er hat Philemon falsch behandelt. Und es ist bemerkenswert, dass Paulus hier gar nicht detailliert darauf eingeht. Er nennt weder die Sünde beim Namen, noch macht er es hier zum Hauptthema. Sondern er spricht es fast nur beiläufig an. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Bestimmt hat Onesimus Philemon Unrecht getan. Paulus stellt es hier nicht in Frage. Und Onesimus hat sicherlich auch Paulus gebeichtet. Er hat ihm erzählt, dass er etwas gestohlen hat, um seine Flucht zu finanzieren. Das war nicht unüblich. Auf jeden Fall gibt es hier etwas, was diese herzliche Aufnahme, diese brüderliche Annahme sehr erschwert auf Seiten von Philemon. Es ist die Schuld von Onesimus. Sein Diebstahl, die vernachlässigte Arbeit, seine Flucht und die damit verbundene konkrete materielle Schaden, der entstanden ist, mit dem Philemon zurückblieb auf diesen Schaden, auf dem er sitzen blieb. Was Paulus nun macht, ist, dass er alles versucht, um die Versöhnung zu fördern. Paulus nimmt die Schuld zunächst einmal ernst. Er versteht, dass Philemon Unrecht getan wurde. Und er übergeht das nicht einfach. Er kehrt das nicht so unter den Teppich und sagt, komm, ach Philemon, sei doch nicht so ungeistlich. Wir denken doch nicht über Geld nach. Also das sind doch materielle Güter. Das darf uns doch überhaupt nicht beschäftigen. So macht er es nicht. Nein, er nimmt es ernst und er weiß, damit ist Unrecht verbunden. Und das hat eine Auswirkung im Leben. Die Schulden, die entstanden sind, sie haben eine Auswirkung sowohl materiell als auch emotional. Aber dann ist er auch bereit, alles dazu beizutragen, um diese Mauer, die diese Schuld aufgetürmt hat zwischen Onesimus und Philemon, abzutragen. Und selbst dabei zu tun, was ihm möglich ist. Er schreibt, rechne es mir alles an. Ich will bezahlen. Wenn eine finanzielle Entschädigung irgendwie hilft, dass du Onesimus vergeben kannst, dass du darüber hinwegsehen kannst. Och, das ist es mir wert, Philemon. Gerne, ich will alles zahlen, was nötig ist, wenn es dir nur hilft, Onesimus zu vergeben. Lass mich für ihn zahlen. Lass mich an seiner Stelle die Rechnung tilgen, die er nicht zahlen kann. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Wisst ihr, was Paulus hier macht? Er macht diesen Brief zu einem offiziellen und rechtsgültigen Schuldschein. Ich, Paulus, ich will es bezahlen. Das ist der formale Text eines Schuldscheins im ersten Jahrhundert. Und dann gibt er seine Unterschrift. Ich, Paulus. Das diktiert er nicht dem geübten Schreiber. Damals war das Schreiben nicht so ganz einfach und nicht jeder konnte das, besonders platzsparend zu schreiben. Deswegen gab es professionelle Schreiber, denen diktiert wurde. Und so hat Paulus es auch gemacht. Aber hier schreibt er, ich, Paulus, in seiner eigenen Handschrift. Ganz persönlich. Seine Unterschrift. Als Beglaubigung für diesen Schuldschein. Er unterzeichnet selbst. Und damit kann jetzt Philemon mit diesem Brief zu den Behörden gehen und verlangen, dass Paulus die Schuld von Onesimus bezahlt. Alles, was aufgekommen ist. Ein rechtsgültiger Schuldschein. Nun, wahrscheinlich hat Philemon davon nicht Gebrauch gemacht. Immerhin war Paulus auch gerade im Gefängnis und es hätte wohl einiges an Aufwand bedeutet, um diese Summe zusammenzubekommen. Aber dennoch meint Paulus das hier ernst. Er ist bereit, selbst das Wenige, was er hat, aufzuopfern, wenn es zur Versöhnung und zum Frieden beiträgt. Er ist bereit, an die Stelle seines Bruders zu treten und ihm beizustehen, um diese Schwierigkeiten abzutragen. Und schließlich bittet er Philemon um einen Gefallen.
erquicke mein Herz in Christus. Das ist der letzte direkte Aufruf. Paulus erklärt zuvor, ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Paulus verlässt jetzt hier bewusst diese Geschäftssprache. Als wären die Finanzen wirklich das, worum es geht. Als wäre der Geldschaden wirklich das, was hier zwischen ihnen steht. Nein, es geht doch nicht nur darum, wer finanziellen Schaden hat. Oder wer im Recht ist. Oder wer wem mehr schuldet. Denn dann könnte Paulus einwerfen, dass Philemon ihm geistlich sein ganzes Leben schuldet. Weil auch Philemon durch Paulus zum Glauben gefunden hat. So ist das hier wohl gemeint. Also, wenn wir bei dieser Rechnung bleiben wollen, wer schuldet wem mehr, nun dann lass uns mal das Geistliche mit hineinbringen. Und da sind die Schulden viel höher. Du schuldest mir dein Leben, ich habe dir das Evangelium gepredigt. Gott hat mich gebraucht, um dich zum Heil zu führen. Aber nein, es geht nicht um diese Rechnungen. Es geht darum, dass der Glaube wirksam wird. Ich möchte deiner froh werden. Paulus gebraucht hier ein sehr ungewöhnliches Wort. Es heißt eigentlich ein Nutzen, eine Hilfe, ein Gebrauch, über den man sich freut. Und es scheint hier wohl ein Wortspiel zu sein, denn von demselben Wort wird auch der Name Onesimus abgeleitet. Ich möchte einen nützlichen Gefallen von dir haben. Aber nicht, dass du mir jetzt Geld schenkst, Bruder. Es geht mir nicht um Finanzrechnungen, sondern ich möchte einen Gefallen von dir haben im Herrn. Bitte erquicke mein Herz in Christus. Es geht hier um geistliche Dinge. Es geht hier um einen geistlichen Nutzen. Es geht hier um Glauben, der wirksam wird. Und hier schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Paulus hatte nämlich schon in Vers 7 ganz fröhlich von Philemon bezeugt, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Er hat gehört, wie Philemon, wie viel Gutes er und anderen Christen getan hat, wie er Liebe gezeigt hat, denen, die auch zum Herrn gehören. Und nun bittet Paulus, erquicke auch mein Herz. Sei so, wie der Name Onesimus es meint, brauchbar, fröhlich brauchbar, indem du mir nun ganz persönlich Liebe erweist. Und wie kannst du das tun? Indem du Onesimus Gutes tust. Damit würdest du mich erfreuen. Damit würdest du mich erquicken. Damit würdest du auch mir Gutes tun, wenn du ihn aufnimmst. Merkt ihr, selbst der Gefallen ist hier ein Stück weit stellvertretend. Nimm Onesimus auf, wie mich selbst. Rechne seine Schuld mir an. Aber vergib ihm dafür. Mit diesem Gefallen würdest du mein Herz wirklich erquicken. Was wir hier sehen, ist christliche Stellvertretung. Paulus setzt sich selbst ein für einen Bruder im Herrn, der auch zu Christus gehört. Und er bittet auch Philemon, um Jesu Willen ihn anzunehmen, zu vergeben und zu ermutigen. Nicht in Berechnung, sondern in Liebe und aus dem Verständnis, wie wertvoll es ist, dass sie Gemeinschaft des Glaubens haben, dass sie Gefährten sind, dass sie zu Christus gehören, dass sie verbunden sind in Jesus. Bei der christlichen Stellvertretung geht es um diesen persönlichen Einsatz und die liebevolle Hingabe für den Glaubensbruder oder für die Glaubensschwester, weil wir in Jesus zusammenstehen, weil wir Jesus in dem anderen sehen. Aber wir kommen hier zu dem zweiten Punkt, Christi-Stellvertretung. Das erste war christliche Stellvertretung, jetzt der zweite Punkt, Christi-Stellvertretung. Ich habe hieraus zwei unterschiedliche Punkte gemacht, denn ich fürchte, wir können hier zwei Dinge vermischen oder vertauschen, die zwar zusammengehören, aber dennoch voneinander unterschieden werden müssen. Das, was Paulus für Onesimus getan hat, Das war christliche, liebevolle Stellvertretung. Er hat mit allem, was er hatte, versucht, Onesimus beizustehen vor Philemon. Doch die Grundlage, auf die Paulus diese christliche Stellvertretung legt, ist nicht sein eigener Verdienst, ist nicht das, was Paulus getan hat, sondern die Gemeinschaft des Glaubens in Christus. Das bedeutet, die christliche Stellvertretung ist abhängig von Christi Stellvertretung, also von der rettenden Stellvertretung von Jesus Christus. Und diese Stellvertretung behandelt dieselben Themen, aber in einer viel tieferen und weitreichenderen Weise. Zunächst einmal das Thema Schuld. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Das ist ein wunderbarer Text, eine wunderbare Aussage, und wir können uns vorstellen, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, genau diese Worte zum Vater hätte sprechen können. Rechne dies mir an. Die Sünden dieser Menschen. Oh, rechne es mir an. Ich will bezahlen. Ja, Jesus ist unser stellvertretendes Sühneopfer geworden. Unsere Sünden sind auf ihn gelegt. Unsere Vergehen hat er bezahlt. Die Bibel sagt, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesaja 53. Oder Paulus schreibt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5. Und Johannes der Täufer, er zeigt auf Jesus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Wir haben Gott dem Rücken zugekehrt, wir Menschen. Wir haben Gott die Ehre beraubt. Aber nicht wir, sondern Christus wurde verspottet. Und zur Demütigung wurde sein Rücken grausam ausgepeitscht. Und wir sind von unserem Herrn, unserem Gott geflohen, weil wir nicht auf sein Wort hören wollten, seinen Geboten nicht folgen wollten, sondern unsere eigenen Wege gehen wollten. Aber Jesu Füße wurden am Kreuz durchbohrt von Nägeln, obwohl wir es verdient hätten. Und wir stahlen das, was Gottes ist, um es für unsere Selbstsucht zu missbrauchen. Aber Jesu Hände wurden durchbohrt am Kreuz von Golgatha. Wir haben Schuld auf uns geladen, die mit Geld nicht abzubezahlen ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus, der keine Sünde kannte, Jesus, der Gerechte, Jesus, der heilige Sohn Gottes, er opferte sein Leben. Er, der Gesegnete, er ist für uns zum Fluch geworden. Der Gerechte ist zur Sünde geworden. Vater, rechne es mir an. Ich will bezahlen. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Ja, wir haben einen Mittler, einen Stellvertreter, der für unsere Sünden zahlt, und zwar mit seinem vollkommenen, heiligen, gerechten Leben. Ich will bezahlen. Paulus setzt einen Schuldschein auf. Aber wie gesagt, die meisten Ausleger vermuten, Philemon wird ihn nicht eingelöst haben. Aber bei Christus ist es anders. Hier zählte nicht nur die ernste Absicht, sondern es gibt keine Vergebung, keine Beseitigung der Schuld ohne ein Opfer. In dem Brief an die Kolosser schreibt Paulus: Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Schuldschein heißt wörtlich Handschrift, weil er per Hand unterschrieben wurde. So wie Paulus es tat im Philemonbrief. Die Handschrift unserer Sünde wurde durch die durchbohrte, blutige Hand Christi bezahlt. Sie wurde ans Kreuz genagelt. Und zwar völlig und vollständig, ohne irgendeinen Rest. Völlig gelöscht. Völlig ausgezahlt. All unsere Rebellion, all unser Ungehorsam, all unser Diebstahl, all unsere Lieblosigkeit, all unser Stolz, all unsere Flucht, all unsere eigenen Wege. Am Kreuz von Golgatha wurde der Schuldschein getilgt. Durch Christus persönlich. Jesus musste persönlich einschreiten, persönlich sein Leben lassen. Kein Engel konnte an unsere Stelle treten. Niemand konnte für Jesus dieses wunderbare Werk erfüllen. Aber Jesus, er allein, er konnte für uns eintreten. Er konnte unseren Platz einnehmen, der heilige Gottmensch, um für uns zu zahlen. Und so Sünden zu vergeben, unsere Schuld vor Gott zu tilgen, die uns die ewige Höllenstrafe verdienen ließ. Ich las einmal von einem Prediger, der hatte einen Metallhaken in seinem Büro. Und auf diesem Metallhaken steckte er immer seine Rechnungen. Er spießte sie auf. Und er berichtete, also manche Rechnungen, die waren nur klein, aber da waren einige Rechnungen oft, das war schon eine beträchtliche Summe. Und einige waren neuer und manche waren schon ganz alt und vergilbt. Aber er sagte, Rechnungen sind sehr beängstigend. Und sie können große Not und große Unruhe bereiten. Wer hatte nicht schon mal eine unruhige Nacht, weil man eine hohe Rechnung bekommen hat? Aber der Prediger sagte, ich schaue gern auf diesen Haken. Denn es sind alles bezahlte Rechnungen. Es sind alles bezahlte Rechnungen, die auf diesem Haken aufgespießt sind. Und das erinnert mich an Christus. Meine Schuld ist ans Kreuz genagelt. Aufgespießt. Am Kreuz von Golgatha. Und das heißt, sie sind bezahlt. Sie stehen dem Frieden mit Gott nicht mehr im Weg. Jesus hat persönlich, ja mit seinem Leben, für die Schuld der Gläubigen bezahlt. Und dann die Aufnahme. Nimm ihn auf wie mich. Ja, auch das hätte Jesus so zum Vater sagen können, über einen jeden Gläubigen, der zum Heil erwählt ist. Nimm ihn auf wie mich. Die Schuld ist bezahlt, alles Unrecht gesühnt, die Sünden bedeckt. Nimm ihn auf wie mich. Und als wäre das nicht genug, schreibt Jesus uns seine Gerechtigkeit zugute. Vater, nimm diesen armen Sünder auf in deinem Reich, als hätte er nie gesündigt. Und mehr noch, als hätte er alle Gerechtigkeit erfüllt, wie ich es getan habe. Als hätte er dich geliebt von ganzem Herzen und ganzer Seele und all seiner Kraft, wie du es geboten hast. Und als hätte er seinen Nächsten geliebt wie sich selbst in vollkommener Moral. Als hätte er deinen Namen verherrlicht ohne Unterlass, wie es dir gebührt. Vater, nimm ihn auf in deine Herrlichkeit, mit der Freude und mit der Liebe, die du mir entgegenbringst. Jesus sagt seinen Jüngern, der Vater selbst hat euch lieb. Wie kann das sein? Aufgrund der stellvertretenden Gerechtigkeit von Jesus Christus.
Und das ist so wunderbar. Jesus ist nicht nur unser Stellvertreter in der Bezahlung unserer Schuld, dass er all unsere Schuld auf sich genommen hat. Er ist auch unser Stellvertreter in der Gerechtigkeit, die wir nicht erfüllt haben, die er erwirkt hat.
Das ist ein fröhlicher Tausch. Er nimmt meine Sünde und ich bekomme seine Gerechtigkeit.
Was für ein wunderbares Geschäft.
Henry Ironside, ein Prediger aus dem letzten Jahrhundert, er war einmal eingeladen, auf dem Land zu predigen.
Und während dieser Zeit wohnte er einige Tage bei Schafzüchtern. Und es war gerade die Zeit, als die Schafe ihre Lämmer austrugen. Und es war ein herrliches Bild, auf all diese vielen Lämmer zu sehen, wie sie auf dem Feld herumsprangen und spielten.
Aber dann sah er bei einem Mutterschaf ein merkwürdiges Lamm. Er sagte, so ein komisches Lamm habe ich noch nie gesehen.
Es sah aus, als hätte es 6 Beine. Und das Fell, das schien teilweise schon abgerissen zu sein. Und es war irgendwie ein ganz merkwürdiger Anblick. Doch dann holten die Schäfer das Lamm und erklärten, dieses Lamm gehörte ursprünglich nicht wirklich zu dem Mutterschaf. Sie hatte ein eigenes Lamm, das wurde aber von einer Klapperschlange gebissen und starb. Und dieses merkwürdig aussehende Lamm, das war ein Waise und brauchte die Pflege einer Mutter. Aber zuerst weigerte sich das Mutterschaf, dieses fremde Lamm aufzunehmen, denn es schnupperte daran, als es zu ihr gebracht wurde, und dann schob es dieses Lamm weg. Es roch nicht nach dem eigenen. Oh, das war ein fremder Geruch. Das gehört nicht zu mir. Deutlicher hätte es das Mutterschaf in Schafsprache nicht ausdrücken können.
Also häuteten die Hirten das Lamm, das gestorben war,
und zogen das Fell vorsichtig über das lebende Lamm. Und so bedeckt wurde das Lamm wieder zu dem Mutterschaf gebracht.
Und das Schaf roch noch einmal, und diesmal war sie vollkommen zufrieden und nahm es als ihr eigenes auf.
Und seither wird dieses Lamm versorgt und rennt einher mit diesem übergestülpten Fell eines toten Lammes,
aber wird versorgt und darf sich freuen am Leben.
Ein treffendes Bild, findet ihr nicht? Nun, Gott, der Vater, er wurde nicht getäuscht wie das Mutterschaf. Noch musste er überredet werden wie Philemon.
Nein, er ordnete es selbst an.
Er sandte Jesus zu sterben und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Aber das ist wichtig. Sünder können nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Er lässt Lügenredner verloren gehen. Der Sünder darf nicht in seiner Mitte weilen.
Aber gekleidet in der Gerechtigkeit Jesu werden wir als geliebte Kinder von Gott angenommen. Wenn du glaubst an Jesus,
dass er für dich gestorben ist, dass er sich hat beißen lassen von der Schlange, von dem Teufel, von der Sünde, von dem Fluch,
damit er dir sein Leben geben kann. Oh, dann darfst du freimütig zu Gott dem Vater kommen.
Glaube an Christus. Vertraue nicht auf dich selbst. Du stinkst vor dem heiligen Gott.
Aber im Glauben an Christus können du und ich ein Wohlgeruch sein vor dem Herrn, angenommen als geliebte Kinder.
Und es gibt nur eine Weise, wie deine Sünde bezahlt werden kann, nämlich durch den Stellvertreter Jesus Christus. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie du vor Gott angenommen werden kannst, durch die Gerechtigkeit des Stellvertreters Jesus Christus. Er ist deine Gerechtigkeit, wenn du dich ihm anvertraust. Und er nimmt deine Sünde.
Er ist zur Sünde geworden, obwohl er nie sündig war. damit du gerecht gesprochen wirst, obwohl du nie gerecht warst. Bete zu ihm. Bitte, sei auch mein Stellvertreter, Jesus. Bitte nimm meine Schuld auf dich. Bitte schenke mir deine Gerechtigkeit, damit ich aufgenommen werden kann bei Gott. Ich habe keine andere Chance. Es gibt kein anderes Leben für mich. Bitte sei mein Stellvertreter. Und worin liegt der Gefallen? Hier kommen wir nun wieder zu dem ersten Punkt und hier wird es ganz praktisch. Wir können Christus, unserem Stellvertreter, gefallen und Freude bereiten, ja, ihn erquicken, indem wir diejenigen, für die er gestorben ist, aufnehmen als die Seinen und bereit sind, ihre Schwachheiten zu tragen. Und ihnen Gutes zu tun, um Jesu willen. Martin Luther, er schreibt an seinen Freund Georg Spänlein, lerne auch von ihm, Jesus, dass, wie er selbst dich angenommen hat, aus deinen Sünden die seinen gemacht und seine Gerechtigkeit zu der deinigen, so nimm auch die unordentlichen Brüder und noch irrenden Brüder auf und trage sie mit Geduld. Und mache aus ihren Sünden die deinen. Und wenn du etwas Gutes hast, so lass es ihrer sein. Wie der Apostel lehrt, nehmt euch untereinander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zur Ehre Gottes. Nehmt euch auf als solche, die zu Christus gehören und in denen Christus wirksam ist. So können wir Jesus gefallen. Denn er sagt, Matthäus 25, 40, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Darum heißt es im Wort Gottes, vergebt einander und wir sollen füreinander einstehen, als solche, denen selbst vergeben wurde im Herrn. Und das macht Paulus hier so deutlich, wie er sagt, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Es ist auf Grundlage dessen, dass wir zu Christus gehören. Wir können Christus dienen, indem wir denen dienen, die auch im Herrn sind. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Dient einander im Herrn. Wir wollen nützlich sein zur Freude und zur Erquickung im Glauben. Es gibt eine Verheißung, Markus 9, 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Wir können Jesus erfreuen. Wir können ihn erquicken. Wir können ihm Dankbarkeit zeigen für das, was er für uns getan hat. Dadurch, dass er unser Stellvertreter geworden ist, indem wir denen Gutes tun, deren Stellvertreter er geworden ist. Die er in Gnade angenommen hat. Für die er sich mit seinem ganzen Leben eingesetzt hat. Dazu helfe uns Gott. Amen.